Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Zu Beginn dieser Folge, in der es auch um sehr viel Neues gehen wird, steht ein Befund, der gar nicht so neu ist. Denn den christlichen Kirchen laufen die Mitglieder weg. Im Jahr 1990 zum Beispiel, da gehörten noch etwa 3/4 der Menschen in Deutschland einer der beiden großen christlichen Kirchen an. Seitdem aber folgt eine Austrittswelle auf die andere. Inzwischen sind gemessen an der Gesamtbevölkerung nicht einmal mehr die Hälfte der Menschen in Deutschland Mitglied in einer evangelischen Landeskirche oder Mitglied der römisch-katholischen Kirche. In den nächsten Wochen, da werden übrigens die genauen Austrittszahlen für die katholische Kirche erwartet. Bei den Protestanten liegen schon konkrete Daten vor. Im Jahr 2023 sind 380.000 Menschen aus der Kirche ausgetreten. Das ist ein Rekordwert, ähnlich hoch wie schon im Jahr 2022. Und zählt man noch die Sterbefälle hinzu, dann mussten die evangelischen Landeskirchen im vergangenen Jahr einen Verlust an den Mitgliedern von rund 600.000 hinnehmen.
Ja, und das liegt sicherlich zum einen an dem demografischen Wandel, aber auch daran, dass die Zahl der Taufen und Wiedereintritte nicht ausreichen, den Trend umzukehren.
Warum kehren die Menschen der katholischen oder auch der evangelischen Kirche den Rücken? Was versuchen aber die Kirchen auch, um vielleicht wieder attraktiver zu werden? Gibt es neue Ideen für Gottesdienste und wie erfolgreich sind die? Neue Wege im Gottesdienst, wie die Kirchen innovativer werden wollen. Das ist heute unser Thema in Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Unter Mikrofon begrüßen Sie und euch Florian Breitmeier
und Bita Schaffinier.
Dadurch, dass das ja Themen sind, die auch für Jugendliche sind, ist das für mich halt einfach eins der wichtigsten Punkte, dass man Jugendliche reinholt. Und ich habe zum Beispiel auch in der Jugendkirche durch den Gottesdienst angefangen. Ich wurde durch den Harry Potter Gottesdienst reingeholt. Da habe ich halt angefangen, eine Rolle zu übernehmen und dadurch bin ich halt auch in die Jugendkirche selber gekommen.
Es muss Vielfalt geben, also für jeden was. Manche wollen die Themengottesdienste, manche wollen die Sonntagsgottesdienste, manche wollen beides. Ob das immer gestemmt werden kann und ob Kirche an sich, wie es gerade ist, selbst mit der Variation wirklich funktioniert, wissen wir natürlich nicht. Wir können nur unser Bestes tun und sagen, was uns wichtig ist.
Was die Kirche machen müsste, in meinen Augen müsste sie moderner werden oder ansprechender für die Jugend, wie wir es schon teilweise versuchen, aber es teilweise noch nicht reicht. Von daher müsste man das Konzept jetzt, wie Kirche ist, eigentlich komplett umschmeißen und es neu aufbauen.
Bita, das waren gerade Stimmen von Jugendlichen aus Bad Lauterberg im Harz. Und seit etwa 4 Jahren gibt es dort die Jugendkirche als innovatives Projekt. Die Mädchen und Jungen engagieren sich da stark, dass das Gotteshaus auch mit Leben gefüllt wird. Und unterstützt werden sie dabei von dem Jugendpastor Simon Burger.
Ja, genau. Und ich war dort und war überrascht, was die da alles auf die Beine gestellt haben. In den Wochen vor Pfingsten werden ja vielerorts Mädchen und Jungen konfirmiert. Und damit die Jugendlichen angesprochen werden, hat man sich im Harz etwas Besonderes überlegt. Die Jugendlichen haben, und zwar ganz eigenständig ohne Hilfe von ihrem Pastor, einen Bibi- und Tina-Gottesdienst auf die Beine gestellt.
Hufe klappern, Pferde traben, springen über Wassergraben, über Stock und über Stein, wer kann das wohl sein? Wir sind Bibi und Tina.
Bibi und Tina Gottesdienst. Heute gehen Kindheitserinnerungen in Erfüllung. Die Abenteuer von Bibi und Tina haben schon ein paar Generationen begleitet. Heute wollen wir die Geschichten von Bibi und Tina zum Leben erwecken. Und jetzt feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Amen. Ja, Bibi und Tina Gottesdienst, das klingt ja erstmal ungewöhnlich. Gab ja vor einigen Jahren dazu auch einen Kinofilm, also diese Geschichten, wo Jugendliche auf einem Reiterhof aktiv sind und dort Abenteuer bestehen. Und Man fragt sich jetzt erstmal, was hat denn das eigentlich mit der Kirche zu tun?
Ja, da magst du recht haben, aber die Jugendlichen haben es immer wieder geschafft, den Bogen zum Gottesdienst zu schlagen. So haben sie zum Beispiel kurze Predigten gehalten, in denen es um Botschaften wie Freundschaft oder Zusammenhalt ging. Die spielen ja auch in der Originalgeschichte von Bibi Tina eben auf diesem besagten Reiterhof eine wichtige Rolle, aber eben auch im Christentum.
Lieber Gott, wir danken dir, dass es so etwas Wunderbares wie die Freundschaft gibt. So wie Bibi und Tina durch dick und dünn gehen, hilf uns, treue Freunde zu sein. Lass uns füreinander da sein, uns unterstützen und gemeinsam Freude und Sorgen teilen. Gib uns die Einsicht, die Bedürfnisse unserer Freunde zu erkennen und ihnen beizustehen, wenn sie Hilfe brauchen. Lass uns geduldig und verständnisvoll sein, selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung sind.
Und auch der Abergottesdienst, den die Jugendlichen vor einiger Zeit selbst organisiert haben, war ein voller Erfolg. Denn damals kamen mehr als 300 Besucher, erzählt Kirchenmitglied Rieke Strutzberg-Stolz.
In Harz, wo es ja eher älter geprägt ist, ist das auch immer ein bisschen schwierig. Aber es funktioniert eigentlich sehr gut. Und wir hoffen, dass wir ein paar Leute begeistern können, auch wirklich nicht nur Mitglied zu sein, sondern aktives Mitglied zu sein in der Kirche. Und wir freuen uns, wenn Leute darin aufgehen. Die 300, die da waren, das war so ein schönes Gefühl, weil man sich dachte, wir haben 300 Leute in den Gottesdienst gekriegt und es war nicht Weihnachten.
Also den Jugendlichen gehe es vor allem darum, Gemeinschaft zu erleben. Die Kirche sollte eben nicht so an ihren starren Abläufen festhalten.
Und das hat die Hannoversche Landeskirche ja auch zum Anlass genommen, ihre Empfehlungen beim Thema Konfirmation und Gottesdienstbesuch zu überarbeiten. Denn lange Zeit galt ja, dass die Jungen und Mädchen eine gewisse Anzahl von Gottesdiensten besuchen mussten, um überhaupt zur Konfirmation zugelassen zu werden.
Ja, genau. Und jetzt geht es vor allem darum, die Gottesdienste für Jugendliche attraktiver zu machen. Auch Pastor Simon Burger von der Jugendkirche in Bad Lauterberg ist davon überzeugt, dass es funktioniert.
Es hört sich am Anfang vielleicht so an, dass Kirche probiert, da sehr auf gewisse Mainstream-Themen einzugehen. Aber es geht schon darum, das, was uns bewegt, die christliche Botschaft, rüberzubringen. Also das Entscheidende ist nicht unbedingt die Form. Die Form, die kann unheimlich kreativ sein, die kann ganz besonders sein, sondern das, was uns bewegt, ist der Inhalt. Und diesen Inhalt, unseren Glauben, unseren Überzeugungen, unser Vertrauen in Gott, das sozusagen in moderne Sprache zu packen, in moderne Themen zu packen und damit Jugendliche, junge Erwachsene und auch ein anderes Publikum, neue Zielgruppen zu begeistern. Das ist sozusagen die Ausrichtung von unserer Idee und unserer Vision.
Wie kommen denn diese speziellen Angebote bei den älteren Menschen an in der Gemeinde?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Pastor Burger hat mir erzählt, dass er so eine kleine Box aufgestellt hat, in die die Menschen auf Zetteln ihre Gedanken zur Gemeinde und zur Kirche mitteilen können. Und der eine oder andere bringt schon mal zum Ausdruck, dass es für ihn schwierig sei, wenn Kirche auf so moderne Art und Weise und mit solch anderen Elementen wie Bibi und Tina oder Harry Potter Gottesdienst gefeiert wird. Das seien aber auch wirklich nur ganz vereinzelte Stimmen. Das sehr große Feedback sei positiv. Pastor Burger sieht die eigentlichen Probleme ganz woanders.
Wir werden definitiv kleiner werden in Zukunft. Wir werden definitiv mit weniger Personal und weniger finanziellen Ressourcen als Kirche arbeiten müssen. Wir werden aber, davon bin ich überzeugt, als Kirche bestehen bleiben, weil der christliche Glaube und das Vertrauen in Gott etwas ganz Wichtiges ist, das durchaus auch tief verankert ist in der Gesellschaft, in gewissen Bereichen. Aber wir müssen Kirche neu denken und uns neue Formen überlegen. Wir müssen ein Stück weit flexibler werden.
Pastor Simon Burger von der Jugendkirche in Bad Lauterberg hat ja gerade gesagt, sinngemäß, dass die Kirchen aus ihrem engen Korsett heraustreten sollen und auch ein Stück weit moderner und flexibler werden müssen, denn die Kirche wird kleiner. Und ein paar Zahlen haben wir ja schon zu Beginn dieser Folge auch schon gehört. Jetzt angesichts des anhaltenden Mitgliederschwunds in den Kirchen, da fragen sich ja viele, welche Ursachen dahinter stecken und wie sich dieser Trend auf die Zukunft der kirchlichen Gemeinschaft insgesamt auswirkt. Und da hast du dich mit dem Religionssoziologen Professor Detlef Pollack von der Universität Münster darüber unterhalten.
Ja, und da immer weniger Menschen in Deutschland einer Kirche angehören und Religion generell an Bedeutung ja verliert, vor allem auch bei den Jugendlichen, wollte ich von Detlef Pollack zunächst wissen, ob es überhaupt noch was bringt, an der Kirche festzuhalten und zu versuchen, da etwas zu ändern. Oder ob die ganze Problematik so tief sitzt, dass wir da ohnehin nicht rauskommen.
Also das ist eine umstrittene Frage. Wenn man bestimmte Indikatoren anschaut, zum Beispiel Kirchenaustritte, dann hat man das Gefühl, dass die Kirchen relativ wenig machen können. Wenn man aber andere Indikatoren sich ansieht, zum Beispiel wie Menschen darüber reden, was für sie im Leben bedeutsam ist oder auch war, zum Beispiel in der Kindheit und wie stark das ihre Religiosität geprägt hat, dann muss man sagen, dass sehr wohl die Kirche auch einen Einfluss ausüben kann auf Religiosität, Spiritualität, auf Kirchenbindung. Man sollte die Handlungsmacht der Kirchen nicht überschätzen, auf keinen Fall. Ja. Aber man muss sehen, dass an vielen Stellen die Kirchen sehr wohl auch Gestaltungsspielräume haben.
Wie hat sich denn das Engagement der Kirchen in Bezug auf die Mitgliedergewinnung und Bindung im Laufe der letzten Jahrzehnte verändert?
Man muss ganz nüchtern sehen, dass die Kirchen darum ringen, seit Jahrzehnten, seit den 60er Jahren, seitdem sozusagen die Austrittszahlen nach oben gegangen sind, darum ringen, wie sie die Menschen ansprechen können. Und das kann man ganz verschieden machen. Man kann sozusagen das Evangelium politisieren. Denken Sie an das politische Nachtgebet, in den 70er Jahren. Oder man kann versuchen, solche Alltagszüge herzustellen, wie da in dem Gottesdienst in Lauterberg. Man kann auch versuchen, an die Ökologiebewegung anzuschließen und das Umweltthema stark machen. Also in jedem Falle geht es der Kirche seit Jahrzehnten darum, in irgendeiner Weise die Menschen zu erreichen, nah bei den Menschen zu sein, dialogisch zu sein, die Bedürfnisse der Menschen aufzunehmen, ihre Fragen in der Kirche zu verhandeln. In den Predigten wird das gemacht, in den Gesprächskreisen wird das gemacht. Also das ist im Zentrum.
Der Rückgang an kirchlicher Bindung hat sicherlich auch mit der Pluralität in der Gesellschaft zu tun. Heute gibt es viel mehr Möglichkeiten, sich gesellschaftlich zu engagieren. Muss die Kirche sich also einfach besser behaupten auf diesem Markt der Ideen?
Also das ist eine Herausforderung für die Kirchen. Man muss sozusagen auf der einen Seite sehen, dass es ganz viel Alternativen und Konkurrenz gibt, die auch überzeugend sind. Und sich sozusagen in diesem Konzert der verschiedenen Angebote irgendwie platzieren. Und das heißt, auf der einen Seite, man muss sich profilieren, man muss zeigen, was das Besondere des kirchlichen Engagements, des christlichen Engagements ist. Und auf der anderen Seite aber sollte man jeden Anspruch auf Überlegenheit, auf Absolutheit, auf Exklusivität vermeiden.
Soweit der Religionssoziologe Detlef Pollack, den wir am Ende dieser Folge noch einmal hören werden. Zuvor schauen wir aber nun in den Südosten von Hamburg, genauer gesagt nach Lohbrügge. Auch dort gibt es nämlich ein spannendes Beispiel für den Versuch, Kirche attraktiv zu gestalten und vielleicht auch Menschen anzusprechen, die bislang nicht in die Kirche kommen. Vita, du hast mit Pastor Jonas Göbel von der evangelischen Auferstehungskirchengemeinde in Hamburg-Lohbrügge gesprochen.
Genau, denn dort hat man sich etwas Neues einfallen lassen, hat eingetretene Pfade sozusagen verlassen. So gibt es nämlich pro Quartal 4 verschiedene Gottesdienste, die jeweils an 3 Terminen stattfinden, also ähnlich wie bei einem Theater, wo ein Stück ja auch mehrmals während der Spielzeit gezeigt wird. Die Menschen können sich dann den Termin des Gottesdienstes aussuchen und eben einfach normal kommen, wenn ihnen der besonders gut gefallen hat. Hier ist mal ein Ausschnitt.
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Moin und herzlich willkommen zu unserem Pfingstgottesdienst 2023. Es gibt nur einen pro Jahr, ich weiß auch nicht, warum der so heißt, aber unser Pfingstgottesdienst. Und wir feiern hier vor Ort und mit euch zu Hause zusammen Gottesdienst. Wir feiern auch eine Ausstellungseröffnung. Dazu gibt es ganz am Ende des Gottesdienstes mehr. Also wenn ihr da seid, weil ihr die Ausstellung sehen wollt, dann müsst ihr einfach ganz unauffällig während des Gottesdienstes immer so nach hinten luschern. Die Bilder hängen schon an der Rückwand der Kirche und am Ende hört ihr mehr dazu. Und es wird auch nach dem Gottesdienst Suppe geben. Also wem jetzt schon der Magen knurrt, das Ende ist nah. Naja, ist so mittelnah, aber das Ende ist absehbar. Und dann gibt es Suppe und Ausstellungseröffnung.
Jonas Göbel hat festgestellt, dass die meisten Menschen nicht wegen der Predigten kommen, sondern wegen der Musik, die dort gespielt wird. Vor kurzem haben die einen Harry Potter Gottesdienst gefeiert und das kam sehr gut an. Die Kirche war mit 220 Leuten bis auf den letzten Platz gefüllt.
Eine Woche später hatten wir einen anderen Gottesdienst, denn da ging es um Poplieder. Da sind 20 Leute gekommen. Also bedeutet, ich war in beiden Gottesdiensten, der Pastor war gleich, der Ort war gleich, aber das Setting war ein ganz anderes. Und die Menschen haben diesen Anlass Harry Potter, den fanden sie total toll, haben uns die Türen eingerannt, den Anlass im Gottesdienst Poplieder singen, der kam hier in Lobrügge bei uns überhaupt nicht an. Das heißt, wir merken, es lohnt sich, also auszuprobieren oder versuchen herauszufinden, wo ist eine gute Verknüpfung zwischen Lebenswelt, Kultur oder Musikgeschmack der Menschen und Gottesdienst und das dann zu verschmelzen. Das gelingt mal und gelingt mal nicht, aber in der Summe lohnt sich das, glaube ich, die Suche.
Es kommt der Gemeinde auch darauf an, nicht nur ein Gottesdienstangebot am Sonntag zu machen, sondern Orte der Gemeinschaft zu schaffen. Also es gibt ein Sommerfest, einen Weihnachtsmarkt, Flohmärkte, aber auch kleine Treffen wie ein gemeinsames Abendbrot, wo jeder etwas mitbringt oder ein Suppentag. Also das ist jetzt nichts Besonderes, das gibt es ja in anderen Kirchengemeinden auch. Aber dennoch ist es für die Menschen, die dorthin kommen, sehr wichtig, betont Jonas Göbel.
Da sitzen vielleicht 5 bis 20 Menschen zusammen, aber die haben dann eine Gemeinschaft. Da kommen Menschen zusammen, die oft genug alleine zu Hause essen und sagen, ach, ist schön auch mal mit anderen Leuten hier zusammenzusitzen. Manche kommen auch aus finanziellen Gründen, aber genießen es trotzdem, in Gemeinschaft zu sitzen. Sehr unterschiedliche Bedürfnisse, auch was es angeht, warum Menschen Gemeinschaft suchen.
Jonas Göbel glaubt auch, dass viele Formen von Kirche, die in der Bundesrepublik nun seit über 70 Jahren bestehen, dass die sich häufig überholt haben. Er macht sich zwar keine Sorgen, dass die Kirche an sich untergeht oder dass der christliche Glaube verloren geht, aber er betont, dass die Kirche in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vor einem gewaltigen Umbruch steht.
Also jetzt bin ich 35 und ich werde das mit Sicherheit noch miterleben, diesen Umbruch. Und natürlich kann das Angst machen, weil da hängt zum Beispiel mein Gehalt und mein Job dran. Aber in diesen Momenten schaue ich dann immer gerne wirklich in die Geschichte der Kirche. Und da denke ich mir, das gehörte einfach in regelmäßigen Abständen dazu, dass sich die Form der Kirche manchmal ganz schön radikal geändert hat. Und unsere heutige Form der Kirche ist ja nicht heilig und auch nicht biblisch oder irgendwie so, sondern es ist immer eine bestimmte historisch gewachsene Form. Und wir sind gerade in einem Transformationsprozess, der aber für uns natürlich schwierig und auch schmerzvoll ist, für die, die ja dabei sind und zusehen müssen, wie vieles, was über Jahrzehnte oder lange Zeit irgendwie die bestimmende Form von Kirche war, dass die sich aktuell verabschiedet.
Das sind ja deutliche Worte, die Jonas Göbel da gerade gesprochen hat. Aber es ist, glaube ich, überhaupt schwierig zu sagen, welches denn die neue, bessere oder richtige Form von Kirche ist. Da wird es auch unterschiedliche Formen geben, weil es die Kirche vermutlich gar nicht mehr für die Menschen allein gibt. Oder was meinst du, Peter?
Absolut, das ist wirklich nicht einfach, weil ja vor allem auch die älteren Menschen die klassischen Gottesdienste gewohnt sind. Und da muss die Kirche mit ihren Angeboten schauen, dass möglichst viele auf ihre Kosten kommen. Dennoch glaubt Jonas Göbel daran, dass ein Umdenken der Kirchenarbeit notwendig ist.
Wir kommen ja aus einer Behördenkirche, wir kommen aus einer Kirche, die wie so ein Riesentanker ist, ein ganz großes Unternehmen, was schwer zu lenken ist, wo sich Veränderungen immer nur ganz langsam durchsetzen. Und da glaube ich, dass uns gut tut, wenn wir eben mit einer gewissen Frische, mit Mut zum Scheitern, aber eben auch Mut zum neue Wege ausprobieren und ganz überraschend feststellen, was denn funktioniert und was nicht funktioniert.
Um den Herausforderungen des Mitgliederschwunds entgegenzuwirken, setzt die Kirche auch vermehrt auf innovative Konzepte. Ein besonders erfolgreiches Beispiel ist das Literaturfestival der Kirchengemeinde in Schnelsen, ein Stadtteil im Norden von Hamburg. Für Pastorin Ann-Kathrin Kolbe ist es besonders wichtig, dass immer auch der Bezug zum Christentum hergestellt wird.
Also inhaltlich knüpfen wir da an, manchmal auch mit so kleinen Andachtsaspekten oder mit so kleinen Momenten der Reflexion knüpfen wir da immer an in den Themen der Literatur. Also immer wieder geht es doch um die großen menschlichen Fragen, die uns alle beschäftigen und wo wir entweder in der Literatur oder in der bildenden Kunst oder in der Musik oder eben über die Religion Antworten versuchen zu geben. Und wir versuchen da eben Menschen auch ins Gespräch zu bringen. Und ich glaube, dadurch ist es schon etwas, was uns als Kirche ausmacht und auch ein Teil unserer Aufgabe ist und was Menschen dann lockt, zu uns zu kommen.
Also die Kirche in Schnelsen hat keine konkreten Strategien, um Mitglieder zu gewinnen. Sie wollen eine offene Kirchengemeinde sein mit niedrigschwelligen Angeboten, wie beispielsweise spezielle Singkreise.
Unsere Kirchenmusikerin ist da auch sehr engagiert. Gudrun Hoppe, die hat eine Veranstaltung ins Leben gerufen, kann doch gar nicht singen. Da spricht sie besonders Leute an, die sich jetzt bisher vielleicht nicht so trauen, außerhalb der eigenen Dusche mal zu singen, sondern die aber irgendwie eigentlich gerne möchten und vielleicht auch in Chor möchten und das mal ausprobieren wollen. Und die können dann in einem sehr geschützten, guten Raum das mal üben und die eigene Stimme erkunden und dann auch mal eine Schnupperstunde im Chor mitmachen.
Pastorin Kolbe glaubt auch, dass das Gemeinschaftsgefühl immer dort entsteht, wo Menschen sich begegnen. Das ist ja auch so eine Erkenntnis aus der Corona-Zeit, wo ja viel über die sozialen Medien lief und die Menschen sich so gut wie gar nicht sozusagen live sehen konnten. Also wir brauchen Begegnungsorte, damit die Menschen einander wahrnehmen. Darauf legt Pastorin Ann-Kathrin Kolbe ganz besonderen Wert.
Es dann die Möglichkeit gibt zum Gespräch, dass man aber auch miteinander da ist und noch einen Wein trinkt und oder ein Bier oder ein Wasser und sich austauscht. Und das sind, glaube ich, ganz kostbare Momente und ganz kostbare Räume, die auch das Gemeinschaftsgefühl stärken tatsächlich. Und wo man einander trifft und die Gemeinde sich auch immer besser kennenlernt. Aber wo auch Menschen dazukommen können, die vielleicht noch nicht so drin sind.
Die Kirchenlandschaft steht ja überall in Europa mehr oder weniger vor großen Herausforderungen. Stichwort Säkularisierung, also die Zahl der aktiven Christinnen und Christen wird kleiner. Und gesellschaftliche Veränderungen erfordern natürlich auch innovative Ansätze, neue Formen der Seelsorge. Das setzt schon bei der Ausbildung an und seit dem vergangenen Herbst bietet die Friedrich-Schiller-Universität in Jena einen spannenden Masterstudiengang an. Pioneer Ministry heißt er. Das ist ein stark praxisorientiertes Studium mit interkonfessioneller Ausrichtung. Und das will dazu befähigen, verständlich über das Evangelium zu sprechen, besonders auch Menschen anzusprechen, die aus Milieus kommen, in denen die Kirche oder Religion keine große Rolle spielt. In jedem Fall soll es eben eine Art Sprungbrett sein für eine Kirche von morgen.
Ja, aber bis jetzt ist dieser Studiengang bundesweit einmalig. Ziel ist es, Menschen zu erreichen, die durch traditionelle Kirchenstrukturen oft nicht angesprochen werden. Über diesen relativ neuen Studiengang habe ich mich mit der Initiatorin Corinna Dahlgrün unterhalten. Sie ist Professorin an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Zunächst wollte ich von ihr wissen, was die Studenten denn in diesem Studiengang lernen sollen, was im klassischen Theologiestudium zu kurz kommt.
Oh je, das ist einiges. Das geht los mit Fragen der Finanzierung. Diese Pioneers, die wir auszubilden versuchen, können von den Kirchen angestellt werden, müssen aber nicht. Wir versuchen sie so auszubilden, dass sie sich über Fundraising oder Kooperationen oder was auch immer selber finanzieren. Also sie lernen Fundraising, sie lernen, wie schreibe ich eine Bilanz, damit mir das Finanzamt hinterher nicht aufs Dach steigt. Sie lernen Sozialräume zu erkunden, also wirklich sensibel zu sein für das, was ihnen da begegnet und zunächst mal wirklich auch präzise wahrzunehmen, was sie vorfinden. Sie lernen sehr viel in der Seelsorge, sie lernen auch sehr viel, was ihr eigenes geistliches Leben angeht, denn wir sind eigentlich der Überzeugung, dass man solche Berufe nur durchhält, wenn man erstens nicht allein unterwegs ist, sie lernen also auch Teamworking. Und wenn man zweitens jemanden hat, wo man regelmäßig mal drauf guckt, wie man da lebt und was man da macht und der einem dann auch mal sagt, weißt du, jetzt brauchst du Urlaub, jetzt hör auf zu arbeiten.
Die Studierenden sollen ja darauf vorbereitet werden, sozusagen neue Wege zu finden, christliche Gemeinschaft zu leben. Wie soll das denn aussehen? Wie stellen Sie sich das vor?
Ich kann mir das in ganz unterschiedlichen Weisen vorstellen. Also wenn Sie sich überlegen, da gehen die Leute in den Plattenbau, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, erstmal einen Ort für gemeinsames Zusammenkommen zu machen, wo die Leute einfach von ihrem Leben erzählen, ihrem Alltag erzählen und gehört werden und gesehen werden. Das kann eine offene Küche sein, das kann ein kleines Café sein, das kann aber auch eine angemietete Wohnung sein, die zweimal in der Woche abends ein Kochen mit denen macht, die Lust haben zu kommen. Was für mich dazu gehört und was für die Pioneers, die ich im Moment begleite, auch dazu gehört, ist, dass wir schon erzählen, warum wir das machen. Aber nicht im Sinne von so und jetzt kommt erstmal eine Bibellesung und dann kommt erstmal ein kleiner Gottesdienst, sondern wir erzählen von dem, was wir glauben. Wir geben teil an dem, was wir haben und uns sind. Und auf die Weise wächst, denke ich, Neues. Und viele Projekte, die es in dieser Beziehung schon gibt, ich meine, es gibt ja die Erprobungsräume, zeigen, dass das auch in gewisser Weise gut funktioniert.
Was erhoffen sich denn die Initiatoren von diesem Studiengang in Bezug auf die Zukunft für christliche Gemeinden, egal welcher Konfession sie angehören? Kann der denn wirklich frischen Wind in die Gemeindelandschaften bringen?
Ich glaube, es ist in sich genommen ein Wind. Wohin der weht und ob der in die alten Gemeinden reinweht, das müssen wir mal abwarten. Ich glaube, dass viele Gemeinden auch gegenüber diesen neu gegründeten oder neu geformten Gemeinschaften eher ein bisschen skeptisch sind. Die haben andere Musikvorlieben, die haben andere Vorlieben ihres Zusammenseins, die haben eine sehr andere Sprache. Die haben auch bestimmte, sagen wir mal, Bildungsvoraussetzungen, die Konfirmandenunterricht so im Laufe der Zeit mit sich bringt, nicht unbedingt. Und ob die sich miteinander gut vernetzen, da wird viel Arbeit nötig sein und das ist auch eine eigene Aufgabe, denke ich. Aber erstmal müssen wir ja sehen, dass wir diese neuen Gemeinschaften in Gang kriegen. Übrigens, was die Konfession angeht, ich bin jetzt seit 18 Jahren im deutschen Osten und ich habe hier gelernt, dass was nicht ökumenisch ist, sowieso überhaupt niemanden mehr überzeugt, weil erzählen Sie jemandem, der von Kirche noch nie was gehört hat, dass sie aber jetzt speziell lutherisch seien. Das finden die dann erstmal ganz possierlich, aber weiter interessiert es überhaupt nicht.
Soweit Corinna Dahlgrün von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Angesichts des anhaltenden Mitgliederschwunds in den Kirchen, da fragen sich ja viele, welche Ursachen dahinter stecken und wie sich dieser Trend auf die Zukunft der kirchlichen Gemeinschaften auswirken könnte. Denn klar ist, weniger Mitglieder bedeutet letztendlich auch weniger Geld. Und die Kirchen müssen also jetzt in einer Zeit, da sie noch ausreichend Geld zur Verfügung haben, entscheiden, welche Prioritäten sie setzen möchten. Also natürlich werden Bildungsaufgaben und Angebote der Fürsorge, beispielsweise in Diakoniestationen, Krankenhäusern, Hospizen, Ausdruck von Nächstenliebe, eine ganz wichtige Rolle spielen. Aber klar ist eben auch, dass wenn die Kirchen aufgrund sinkender Einnahmen nicht mehr alle Aufgaben wahrnehmen und Angebote aufrechterhalten können, dass diese Angebote entweder weniger werden oder auf anderen Wegen als über die Kirchensteuer finanziert werden müssen. Das ist jetzt die finanzielle und auch die sozialpolitische Seite, die es zu berücksichtigen gilt beim Thema Kirchenaustritt. Mieter, du hast mit dem Religionssoziologen Detlef Pollack aber auch über einen Begriff gesprochen, der heutzutage einen schwierigen Klang hat, also zumindest keinen einfachen, nämlich den der Mission. Also heute sprechen Theologen ja lieber von Evangelisierung. Also gemeint ist damit Menschen von der Sinnhaftigkeit der christlichen Botschaft für ihr Leben, also davon zu erzählen. Es geht also in erster Linie um Dialog. Und da hat Detlef Pollack eine interessante Perspektive aufgemacht, wie ich finde, als er nämlich gefragt wurde, ob die Anstrengung überhaupt lohnt, Menschen, die ausgetreten sind, wieder für die Kirche, ich sage mal in Anführungsstrichen, zurückzugewinnen.
Das ist ambivalent. Man muss sagen, ganz realistisch, diejenigen, die aus der Kirche ausgetreten sind, die sagen eigentlich zu 99%, 98%, ich möchte mit der Kirche eigentlich keinen Kontakt haben. Ich denke nicht darüber nach, wieder in die Kirche einzutreten. Viele sind ja auch gar nicht religiös sozialisiert. Es ist ganz schwer, die Menschen, die ganz weit draußen sind, zu erreichen. Und ich würde sagen, man sollte sich auf diejenigen konzentrieren, die am Rande der Kirche stehen, aber eben noch in der Kirche sind. Das ist sozusagen eine pragmatische Option. Zugleich aber natürlich ist das Evangelium, das muss man theologisch einfach zur Kenntnis nehmen, an alle gerichtet. Man kann niemanden ausschließen und ist für alle da, man ist für alle offen. Aber man muss eben auch die Grenzen der eigenen Handlungsmöglichkeiten und der eigenen Wirkungsmöglichkeiten in Rechnung ziehen.
Wo sehen Sie denn die großen Probleme und Herausforderungen, vor denen die evangelische Kirche derzeit steht?
Es sind in meinen Augen vor allen Dingen zwei Herausforderungen. Das eine sind die Missbrauchsfälle, die ja jetzt auch in der evangelischen Kirche durch die Forumstudie breit diskutiert werden. Da hat die Kirche, vor allem die katholische Kirche, aber eben auch die evangelische Kirche an Glaubwürdigkeit, an Vertrauen eingebüßt, vor allem in der Gesamtbevölkerung. Die evangelischen Kirchenmitglieder Das hat Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung 6, die KMU 6, gezeigt, haben eigentlich relativ hohes Vertrauen in die eigene Kirche. Viel höher als die Katholiken und Katholikinnen Vertrauen haben in ihre Kirche. Aber gleichwohl ist sozusagen ein Vertrauensrückgang eingetreten in der Gesamtbevölkerung. Und das hat eben sehr viel mit den Missbrauchsfällen zu tun und auch mit der Art und Weise, wie die Kirche damit umgeht. Das zweite, vielleicht noch sogar drängendere Problem, also man kann das gar nicht gewichten, aber sagen wir mal, also das ist sozusagen langfristig noch irgendwie wirksamer und einschneidender, ist das Desinteresse an Religion. Es ist eben nicht so, wie viele sagen, dass die Menschen Vorbehalte haben gegenüber der Kirche, aber eigentlich privat, zu Hause, individuell glauben, sondern auch die Bereitschaft, sich zum Glauben zu bekennen, ist stark zurückgegangen. Also um auch mal eine Zahl zu nennen, also 1949, zum Zeitpunkt der Gründung der Bundesrepublik, waren es knapp 90%, die sich zum Glauben an Gott bekannt haben. Jetzt sind es im Westen Deutschlands, das ist sozusagen die Vergleichszahl, die Vergleichsgesamtheit, sind es eben ungefähr 50%. Und das ist also ein Rückgang um 40 Prozentpunkte, eigentlich vergleichbar dem, was wir auch an Rückgang im Rahmen der Kirchenmitgliedschaft beobachten können. Also mit anderen Worten, auch dieser Bereich sozusagen der religiösen Gleichgültigkeit, des religiösen Desinteresses, der religiösen Indifferenz, auch dieser Bereich ist sehr ernst zu nehmen und das ist auch eine Herausforderung für die Kirche.
Eine Prognose für die Zukunft, wenn alles so weitergeht wie bisher. Wie steht es um die evangelische Kirche im Jahr 2030? Was meinen Sie?
Also ich würde sagen, wir haben diese Rückgangstendenzen auch zum Teil mit Auf und Abs, ja, seit vielen Jahrzehnten. Aber dominant ist eben der Niedergang, das muss man so deutlich sagen. Und dieser Niedergang, dieser Rückgang an Kirchenbindung hat sich jetzt noch einmal beschleunigt in den letzten 3, 5, 7 Jahren. Und zwar dramatisch. Also wirklich, also es hat sich beschleunigt und zwar in einem Ausmaß, wie ich das selber nicht erwartet habe. Und man muss befürchten, dass wir einen Kipppunkt überschritten haben und dass dieser Rückgang sich weiter beschleunigt. Insofern würde ich sagen, es ist nicht so, dass 2030 die Kirche am Ende ist. Es ist auch nicht so, dass sie 2050 am Ende ist. Es wird die Kirche weitergeben. Sie wird kleiner werden und wahrscheinlich werden die Rückgangstendenzen sich verstärken.
Soweit der Religionssoziologe Detlef Pollack. Neue Wege im Gottesdienst, wie die Kirchen innovativer werden wollen, das war heute unser Thema in Vertikal Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen.
Diesen Podcast und weitere Folgen finden Sie unter ndr.de/info und natürlich auch in der ARD Audiothek. Für Anregungen, Hinweise und Kritik haben wir wie immer eine Mailadresse vertikalhorizontal geschrieben in einem Wort vertikalhorizontal@ndr.de. Am Mikrofon verabschieden sich Bita Schaffinier
und Florian Breitmeier. Tschüss.